Jetzt habe ich extra so eine Packung Hipster-Limonade gekauft und keine davon hat dir geschmeckt. Was hattest du denn auszusetzen an Maracuja und Basilikum?
Ich hasse Basilikum.
Man schmeckt aber das Basilikum
doch,
kaum.
Doch, zu 100%. Das schmeckt so ekelhaft.
Das ist halt ein bisschen herb. Und was war jetzt so schlimm an
ich hasse Kokosnuss.
Guava mit Kokosnuss?
Ich hasse Kokosnuss. Es schmeckt mir einfach nicht. Ich hasse auch so, wie heißen die, Raffaello?
Ja, Raffaello.
Boah, nee, das finde ich so ekelhaft. So diese Kokosraspeln. Das,
aber die Kokosnuss war ganz hintergründig. Nee. Also man hat
überhaupt
eher
nicht. Das war
Guava
so
geschmeckt.
Prägnant, pikant. Finden wir noch Wörter mit, viele mit, Wörter mit P?
Ja, aber die passen jetzt gerade nicht.
Ach so. Ja, mein Wort mit P passt auch nicht. Hallo und willkommen zur Folge 11 des Gold Culture Podcasts.
Wir waren eine Woche im Urlaub.
Richtig, tut uns leid.
Ja, war ein bisschen spontan. Ich war auf einer dreitägigen Hochzeit, die war echt ganz nice und du warst generell im Urlaub. Du hattest.
Ja, genau, ich hatte eine Woche Urlaub. Ich hatte keinen Bock mehr auf Arbeiten.
Genau, und dann hast du einfach Urlaub genommen.
Richtig, und dann haben wir eine Runde Pen and Paper gespielt.
Nur eine Runde oder mehrere?
Eine. Also das braucht immer so lange zum Vorbereiten. Das
also hast du eine ganze Woche Urlaub genommen, um dann Pen and Paper zu spielen?
Genau. Ja, tatsächlich habe ich zwei Tage davor, habe ich den ganzen Tag eigentlich nur das Pen and Paper vorbereitet, weil...
Wow.
Ja, ich habe auch so quasi so Requisiten mit eingebaut und so, habe mir so mehr Sachen für die Story überlegt.
Und du hast meinen Splice-Account verwendet, um Samples runterzuladen.
Ja, genau. Ich habe zwei Soundfiles benötigt. Einmal so eine Soundfile, wenn man einen Hinweis findet. Und dann einmal, wie eine Frau schreit.
Sehr gut, das hast du dann dramaturgisch eingebaut.
Genau. Und es war ziemlich cool. Also die Spieler haben es sehr gefeiert.
Sehr gut. Du bist jetzt auch nicht mehr
genau, wir wollen uns vorstellen hier.
Genau,
also ich bin der Lukas.
Und du bist nicht mehr mein Azubi.
Ich bin nicht mehr Azubi. Ja. Ich bin jetzt Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Ausgebildeter.
Weil du hast deine Abschlussnoten
genau
bekommen.
Letztendlich, also am Ende habe ich jetzt mit einer 2 bestanden. Ich habe im praktischen Teil in beiden, also es ist quasi so untergliedert, man hat einmal den schriftlichen Teil, da hat man GH1, GH2 und Wieso. GH1 ist der Fachteil, GH2 ist quasi alle Fächer und der Wieso-Teil ist Wirtschaft und Sozialkunde. Der Wieso-Teil wird einfach gezählt, die anderen beiden doppelt. Das wird alles zusammengezählt, davon der Durchschnitt. Und da gibt's dann, das sind dann 50%. Und dann gibt's noch den praktischen Teil, da hat man dann einmal die Dokumentation vom Projekt und die Präsentation vom Projekt. Die werden quasi beide 50-50 gezählt. Das wird dann zusammengezählt und ist auch nochmal 50%. Und im praktischen Teil hatte ich eine 1. Im schriftlichen Teil hatte ich, glaube ich, 2, irgendwas. 2,7
genau,
oder so.
Ist es eine gute 2.
Genau, ist eine gute 2, weil ich im praktischen Teil sehr, sehr gut abgeliefert habe.
Ja, also, hast du tatsächlich. Wir haben es ja ein bisschen geübt, dein praktischer Vortrag, und der war echt ganz gut.
Ja, ich habe da auch, ist das ein Code der Woche? Das ist eigentlich eher ein No-Code. Vielleicht machen wir einfach mal 2 No-Codes?
Ja, das können wir auch machen.
Ja, dann machen wir heute 2 No-Codes, aber da könnt ihr euch später darauf freuen, weil wir haben nämlich noch keinen Code der Woche.
Sehr gut, das heißt, wir stellen uns jetzt vor, du bist Lukas, du bist jetzt Softwareentwickler, ausgebildeter Fachinformatiker Anwendungsentwicklung bei der Accenture.
Richtig.
Und ich bin nach wie vor dein CTO, auch Informatiker. Mein Name ist Markus.
Die Diplom-Informatiker.
Genau, einer der letzten Diplome tatsächlich.
Ja.
Also nach mir kamen dann nur noch die Bachelors und die Master. Ich habe noch ein gutes altes deutsches Diplom.
Ja, richtig.
Nicht so gut schaut es in China gerade aus. Die haben ja da erstmal mit Hongkong so ein bisschen politischen Zoff. Aber die haben
das
jetzt.
Das geht schon ewig, ne?
Das geht schon ziemlich lange, ja. Und es wird gerade auch ziemlich, ziemlich niedergeschlagen. Und wir wissen ja alle, dass China so eine Firewall hat, die den freien Internetverkehr ziemlich überwacht und blockiert. Und da haben jetzt Forscher herausgefunden, dass sie TLS 1.3 boykottieren. Was ist ein TLS? Früher ist es mal SSL, glaube ich.
Also TLS steht natürlich für Transport Layer Security.
Jo.
Und das ist halt eine Verschlüsselungsart, wird zum Beispiel für SSL 2.0, glaube ich, hergenommen. Mhm. Also damit, also HTTPS,
genau,
wie HTTPS man jetzt auf den meisten Seiten sieht.
Genau, HTTPS ist, das ist die Spezifikation drunter und es gibt da jetzt die neue Version 1.3.
Ja, und so neu ist sie jetzt auch wieder nicht. So neu nicht,
aber doch, sie ist in der Umsetzung relativ neu. Also ich glaube noch nicht alle Browser unterstützen das bisher.
Hm? Welcher ja, tatsächlich. Denn? Internet Explorer. Ja, Internet Explorer wow. Aber der unterstützt auch gar nichts. Also da wollen wir jetzt auch nicht drauf Rücksicht nehmen.
Und China blockiert jetzt diesen Verkehr mit TLS 1.3. Und warum ist eigentlich relativ klar?
Weil Darf ich erklären?
Ja, sehr gern.
Weil TLS 1.3 ist so gut, dass China das halt selber nicht mehr überbrücken kann. Also die können das halt nicht knacken. Und deswegen...
Ja, also ich glaube, knacken konnten sie TLS 1.2 jetzt auch nicht wirklich, aber was bei TLS 1.2 immer mega, mega einfach ist, ist die Metadaten draus zu extrahieren. Also man weiß dann trotzdem noch, wer mit wem und welche Server angesprochen werden. Und bei der Entwicklung von TLS 1.3 hat man den Fokus definitiv darauf gesetzt, so viel von diesen Metadaten der Kommunikation, wie es nur geht, zu verschlüsseln.
Ja.
Und es gefällt China natürlich nicht. Und man hat ja auch in den Snowden-Enthüllungen gemerkt, dass die Geheimdienste immer auch einen ganz starken Fokus auf diesen Metadaten haben. Also wer macht wann was. Also einfach, dass eine Kommunikation stattgefunden hat, ist oft schon eine sehr interessante Information.
Mhm, ja.
Also wenn man nicht an den Inhalt rankommt, dann will man wenigstens wissen, dass das und wann eine Kommunikation stattgefunden hat.
Aber können die das rein theoretisch noch über Proxylogs nachvollziehen? Weil ja, die sehen ja,
nee, sehen sie tatsächlich bei TLS nicht.
Ach so, okay. Ja. Das heißt, sie sehen nicht, diese IP hat jetzt diesen Hostname resolved.
Müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Servernamen mit verschlüsselt werden. Ja.
Geil, dann kann ich ja jetzt im Firmennetz auch Pornos gucken, solange die mit TLS 1.3 verschlüsselt sind.
Das müsste eigentlich gehen.
Super.
Ja,
also good denn, news for all of you.
Genau, für alle, die not safe for work Dinge tun wollen.
Genau.
Gönnt euch TLS 1.3 und dann funktioniert das. Wenn denn das Internet überhaupt funktioniert, weil Belarus hat das nämlich diese Woche...
Boah, diese Überleitungen.
Sehr gute Überleitung.
Ja, sehr, sehr gute Überleitung.
Belarus kannte man früher als Weißrussland, das war allerdings ein dummer Übersetzungsfehler. Die Eigenbezeichnung ist tatsächlich Belarus und Bela hat überhaupt nichts mit Weiß zu tun. Und die haben da gerade auch so ein bisschen so ein Demokratieproblem, weil da irgendjemand denkt, er wäre der rechtmäßige Diktator. Und die haben dann gedacht, ja, bevor sich die Leute organisieren, schließen wir mal das Internet. Das ist gar nicht mal so gut.
Naja, für die wahrscheinlich schon, aber für den Rest der Bevölkerung halt nicht.
Ja, also ich finde es ein bisschen doof, dass die EU da daneben steht und da die Grundrechte den Bach runtergehen.
Ist Weißrussland Teil der EU?
Nee, ist nicht Teil der EU.
Okay, gut.
Nee, also das, dann, um Gottes Willen.
Ja, da dachte ich jetzt
dann,
schon.
Dann wäre glaube ich, ein bisschen mehr Action am Start, aber...
Ja.
Ja, nachdem das in der Ukraine vor ein paar Jahren schon mal gar nicht mal so gut geendet ist, sollte man da vielleicht ein bisschen genauer hinschauen und
ja, tatsächlich.
Das zeigt mal wieder, wie wichtig eigentlich das Internet ist als Kommunikationsmedium in einer freien Gesellschaft.
Und das, oder wie wichtig eine freie Gesellschaft ist.
Ja, wie wichtig eine freie Gesellschaft ist, wo sowas nicht möglich ist, können wir hier eigentlich ganz froh sein.
Richtig, wir können insgesamt sehr froh sein, weil Deutschland ist mit einer der geilsten Länder eigentlich auf der Welt.
Ja, allerdings kriegt zumindest Bayern das mit den Corona-Fällen nicht.
Alter. Krass.
Das ist ein bisschen gut heute, gell?
Alter, das ist ja wirklich. Jetzt dafür lasst mal ein Like da oder erzählt eurem Kumpel, die haben Überleitungen. Das glaubst du nicht.
Also der Herr Söder sagt ja immer, er sei so der König, der er hätte die Krone der Corona.
Mhm.
Und jetzt kam auf einmal raus, das war gar nicht so gut. Hast du mitbekommen, was da passiert ist?
Nicht, bis du es mir nicht gezeigt hast tatsächlich, aber so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, sind die anscheinend noch im letzten Jahrhundert stehen geblieben.
Genau, weil die haben gedacht, hey, es ist eine super Idee, wenn wir alle Reisenden Abstriche machen, um sicherzustellen, dass die auch gesund und munter wieder hier in Deutschland einreisen, dann machen wir das am besten mit 40.000 Blatt Papier.
Ja, ich schreibe einfach jeden auf und dann kann ich da auch super durchsuchen, genau, wer dann positiv getestet ist.
Ja, und das ist, man kann das dann gut, also Dinge findet man leicht in einem Stapel von 40.000
genau,
Blatt Papier.
Ja, ja.
Es gibt auch eine einfache Möglichkeit, das zu kopieren. diese 40.000 ja, Blatt Papier. Also man kann die gut irgendwie verteilen und dann parallel dran arbeiten. Das geht mit Papier sehr gut.
Aber 40.000 ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen übertrieben.
Nee, es waren tatsächlich ja alle Einreisenden.
Aber das sind ja dann, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 30 Leute auf einer Liste stehen.
Nee, es ist tatsächlich pro Abstrich ein
Ah, okay, ein Blatt gewesen. Okay. Ja, okay, dann.
Den sind dann tatsächlich auch 900 positive Befunde durch die Lappen gegangen. Also irgendwo in Bayern oder sonst wo rennen gerade 900 Corona-positive Menschen rum.
Und die wissen es nicht mal.
Weil irgendwo in diesen 40.000 Blatt Papier steht halt drin, wer und warum und weshalb.
Ja, hoffentlich haben die Leute natürlich die Corona-App. Weil dann, wenn einer von denen, die mit am Flughafen waren, dann haben sie vielleicht schon ein erhöhtes Risiko.
Ja, aber nee, das geht ja nicht, weil die wissen ja noch gar nicht, dass sie positiv sind für die
Corona. Ja, richtig, aber irgendjemand wird es ja wohl wissen.
Ja, von den 900 noch keiner.
Ja, aber irgendjemand von denen davor, also vielleicht hat die Corona-App da auch was gebracht.
Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn die Leute ihr Testergebnis richtig bekommen hätten. Und was sagen wir dazu als Informatiker? Ja, komplett scheiße.
Ja, komplett
also
dumm.
Wenn man überhaupt auf die Idee kommt, ein Blatt Papier auszufüllen für sowas, also einen Prozess praktisch von Anfang bis Ende einfach mal scheiße zu machen, indem er schon mit einem Blatt Papier anfängt, alles wäre besser gewesen. Eine Excel-Tabelle wäre besser gewesen
als
ein Blatt Papier. Und unser Ingolstädter Professor, den wir auch sehr gut kennen, der Volker Stiel, hat einen sehr schönen Brandbrief, einen Brandblog-Eintrag geschrieben, den wir jetzt hier auch mal verlinken wollen. Mit dem prozessgesteuerten Ansatz wäre das vielleicht nicht passiert. Ich würde tatsächlich sagen, es wäre nicht passiert.
Ja, ich denke auch nicht.
Also alles ist besser als ein Haufen Blatt Papier. Und sich mit Camunda schnell so ein Prozesschen zusammen zu dübeln und das irgendwie in die Cloud zu packen, das ist an einem halben Tag passiert. Also da kann wirklich niemand sagen.
Das muss ja auch ewig gedauert haben, die auszudrucken und dann halt zu befüllen.
Also, exakt, man muss es ja nicht perfekt machen, aber hätte auf jeden Fall was man weiterentwickeln kann, weil die Daten dann, und wenn sie kurze sind, aber
oder
die Daten
nicht mal eine Excel, Word wäre selbst dann noch besser
gewesen. Selbst Word wäre noch besser gewesen.
Weil oder das, eine Textfile. Und die kann man wenigstens durchsuchen.
Aber alles ist besser als ein Stapel Papier.
Ja, richtig. Also, aber auf Stapel Papier hätten sie lieber was zeichnen sollen, oder?
Ja, hätten sie was zeichnen sollen. Aber ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich dazu noch bloggen möchte, weil mich das echt aufregt.
Aber auf welcher Plattform?
Ich blogge für die Taz.
Geil. Dann guck doch da mal, pack das auch mal in die Show
Notes. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Blogartikel vor dem Podcast erscheint oder danach. Also ihr könnt mal auf die...
Ja, vielleicht packen wir es auch in den nächsten Shownotes, wenn wir bis dahin den Blogartikel sehen.
Die Startseite von den Taz-Blogs, da
taucht es
dann irgendwann mal auf.
Ja,
weil, hat mich echt genervt.
So, kommen wir jetzt zu meiner guten Überleitung, die du einfach zerstört hast.
Weil
den Stapel Papier hätte man viel besser zum Zeichnen benutzen können, für so Artists.
Für so kreative Arbeiten.
Ja, richtig.
Und die dann ins Internet stellen.
Ja, richtig. Also, gibt es da so eine Plattform, vielleicht so eine neue?
Ja. Erinnerst du dich noch nicht, da warst du noch gar nicht geboren, so in den 90ern, so die ersten Internetseiten, wo die stattgefunden haben?
Nee.
Also ganz, ganz, ganz früher, als ich noch jünger war als du, da gab es GeoCities.
Okay.
Und das ist so eine Seite, da konnte man sich seine eigene Webseite machen und da lustige GIFs draufpacken. Und es hatte so eine unglaublich trashige, brutalistische 90er-Jahre-Ästhetik.
Ah, okay. Ja, doch, die Ästhetik kenne ich auf jeden Fall, aber GeoCities sagt mir jetzt tatsächlich nichts.
Genau, und Facebook hat jetzt gedacht, hey, bevor wir hier irgendwie Facebook nur noch von Senioren bevölkert wird, machen wir mal was Neues, Cooles, nämlich
Egg.
E.gg.
Egg.
Und das ist tatsächlich so eine Mischung aus GeoCities und Instagram, würde ich sagen.
Ja, könnte man es auch einfach als Tumblr-Page vereinheitlichen, also eine geilere Tumblr-Page.
Eine geilere Tumblr-Page und man hat auch nicht so diesen ständig neuen Content, sondern es hat schon eher Webseitencharakter. Also man hat das schon eher so sein Profil, vielleicht mit MySpace vergleichbar.
Ja, aber in MySpace konntest du ja deine Seite nicht so krass
individualisieren. Ja, die trotzdem individualisieren. Und da irgendwie CSS reingehackt.
Ja, okay, aber ich finde halt, also bei Tumblr kannst du auch sehr viel customizen tatsächlich.
Ja, kann man. Also in die Richtung wird es gehen. Und, die Prototypen, die sie da jetzt zeigen, die sind alle sehr, sehr, sehr crazy und sehr, sehr arty. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Also ich hoffe, dass ich da bald einen Beta-Invite kriege. Und dass ich da auch ein bisschen kreativen Input mal loswerden kann.
Ja, ich finde es auch ganz geil. Da kann man vielleicht auch, also ist das nur, ist es für alles Kreatives? Könnte man da jetzt auch...
Also Musik und Videos geht auch,
das okay, habe ich auch geil. Schon gesehen. Also, ja, dann könnte man da so eine geile, ja, ah, das ist schon ganz geil.
Es ist so ein bisschen was wie ein Portfolio oder wie...
Ja, da würde ich dann schon gerne mal, vielleicht auch, wenn ich dann wirklich Musik outputte, dass man dann so geil da seine Musik pluggen kann und dann so eine Artsy-Diskografie
Artsy, ja, genau. Also
haben
das ist,
kann.
Das, und die Beispiele, die sie da jetzt drin haben, die sind auch schon ziemlich, also es lohnt sich jetzt schon da reinzuschauen, auch wenn es da irgendwie eine Close Beta ist, weil ein paar von den Profilen sind.
Kannst
sind,
du da auch scrollen in den
Du meinst in der Stadtseite? Nee, ja. Kann ich tatsächlich nicht.
Ah, okay. Also
zumindest nicht.
Weil das sieht irgendwie. Kannst du ganz links unten auf das gehen?
Auf das da?
Ja, genau.
Ja, kann ich.
Ah, okay. Oh, das sieht schick aus. Oh.
Also schaut mal rein. Also das sind alles so, ja, so Tumblr-artige Collagen. Ein bisschen,
ja, genau. Ich sag doch.
Ja, Pinterest. Aber es ist mehr als nur irgendwie eine Sammlung von Bildern. Ja. Es ist
aber ich finde auch so dieser Vibe, den man da kriegt, ist schon Tumblr-artig. Art.
Ja, ich würde tatsächlich sagen GeoCities. Also mich erinnert es massiv an GeoCities.
Mich erinnert es jetzt sehr an Tumblr, weil das kenne ich halt.
Ja, genau, du bist 16 Jahre älter, jünger als ich.
Ja, richtig.
Ja, also
du bist ja schon alt.
GeoCities, ich bin GeoCities alt und da ist mir...
warte mal, geh nochmal zurück. Klick mal unten links auf Attributions on. Aha. Ah,
da kann man
dann sehen. Kann man die Credits?
Ja, da
oder
kann man
was?
Die Credits sehen tatsächlich.
Oh, das ist cool. Das heißt, du kannst auch andere.
Ich kann andere.
Das Dinge ist einbauen. Nice.
Ja.
Oh, das ist sehr, sehr gut gemacht. Das muss ich schon sagen.
Ja, das sieht man dann tatsächlich auch.
Also dann
woher
sieht,
die Dinge
was,
kommen.
Was gehört einem selbst
ja.
Und was ist einfach nur visual.
Ja.
Das finde ich cool. Das finde ich sehr, sehr nice.
Das ist gut gemacht, ja. Also hat definitiv einen Fokus auf Creators.
Ja. Denke ich auch.
Visuelle Creators. Finde ich gut, verlinken wir. Kommt im zweiten Teil unseres Podcast-Namens, glaube ich, sehr, sehr, sehr nahe.
Zweiten Teil.
Culture.
Ah, sehr lustig.
Ja.
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 Wir machen eine...
Wir wollten noch sagen, GeoCities, so, okay. Es gab am 31C3, das war, glaube ich, mein zweiter oder dritter Chaos Communication Congress, damals noch in Hamburg, ein ultra lustiger Vortrag von einer Dame, die GeoCities archiviert und damit so eine Art Webforensik betreibt und diese Kultur versucht zu erhalten. Also wer sich für diese frühe Meme-Kultur, diese frühen Webseiten und diese mega brutalistische und hässliche Ästhetik begeistern kann, so wie ich, der sollte sich diesen Vortrag unbedingt mal anschauen. Der trägt den lustigen Namen: The only thing we know about cyberspace is that it's 640 times 480.
Nee, by wäre das richtige Wort gewesen.
640 by 480. Und es ist echt ein mega lustiger Vortrag, weil sie unglaublich Spaß hat, diese hässlichen Seiten zu zeigen. Und das ist einfach eine Stunde hässliche Seiten anschauen.
Geil.
Gönnt euch hässliche Seiten, der Link ist in den
Shownotes. Quasi wie bei einer Feature-Demo.
Ja, genau, es ist so die Feature-Demo. Schau mal, hier gibt's Flammen.
Geil. Ja, okay, die Aesthetic kenne ich, die feiere ich aber auch tatsächlich.
Und man kann auswählen, Frames oder No Frames, und gibt es irgendwo ein Baustellenschild? Also es muss irgendwo ein Baustellenschild geben.
Ja,
also keine GeoCity-Webseite ist komplett ohne Under Construction. Ja, auch Broken Links, ganz wichtig.
Ja.
Also
Broken Pictures,
ja. Ja.
Okay, das ist
Not
jetzt nicht jugendfrei.
Oh, Anime auch damals schon. Press Enter, viele GIF-Animationen. Also wer sich nochmal in den 90er zurückversetzt sehen möchte, der kann hier ein bisschen nostalgisch werden.
Was es damals noch nicht im Internet gab, waren, glaube ich, so krasse Monopole. Ne?
Du meinst so krasse Monopole, wie sie jetzt vor dem Kongress in Amerika,
ja,
ein Antitrust-Verfahren haben.
Zum Beispiel Apple.
Ja, Apple tatsächlich. Ja. Was hatten Apple?
Noch nicht,
genau.
So was ähnliches wie so eine Creative Cloud oder so.
Ja, also Apple hat noch nicht genug Monopol auf ihren Plattformen. Deswegen wollen sie jetzt so ein Monopol-Abo anbieten.
Ja. Das heißt Apple One?
Ja, genau. Also es kam heute oder gestern kam es raus.
Da kriegt man dann TV, Music.
Ja, Apple News in Amerika, Apple Arcade. ein bisschen iCloud-Speicher und auch irgendwie so einen neuen Fitnessdienst für unbekannte Anzahlen von Euronen. Und dann hat man einfach alles aus dem Apple-Universum.
Ist auch egal, wie viel es kostet, weil Apple-User zahlen eh jeden Preis.
Ja, und das ist
mega geil. Voll die Innovation. Haben sie aus sich selber ausgedacht, so ein Abo-System, wo sie dann mehrere Services in einem anbieten. Gab es ja vorher noch nie.
Ja, finde ich tatsächlich ein bisschen gefährlich, weil es ist dann halt auch wieder so ein Login.
Ja, ja.
Und wie wild da.
Aber bei Apple noch mehr Login zu haben, ist jetzt auch wirklich kein Ding.
Das ist ein Content-Login. Also bisher hatten wir nur ein Plattform-Login und jetzt kommt der Content-Login.
Ach, das war doch wohl absehbar.
Ja, natürlich war es absehbar, aber es ist ein
Schritt. Vor allem funktioniert auch irgendwie, also wenn du Apple Music hast, dann bist du auch auf den Content angewiesen, so dieses, dann kannst du die Plattform auch nicht wechseln, weil Apple Music funktioniert auf jedem Android-Phone wie Krütze.
Ja, korrekt. Und man ist dann sowohl auf der Plattform eingeloggt, also nicht log, sondern eingeschlossen, als auch bei den Content-Anbietern. Also Apple TV ist ja Apple TV Plus, so heißt das Ding. Apple TV ist diese Kiste, Apple TV Plus ist die Plattform. Niemand würde sich das freiwillig irgendwie anschauen. Wenn die Leute das allerdings in einem Komplettpaket bekommen, dann wird das ein Ding werden.
Ja, aber und das
wenn
ist
dann
ja,
noch irgendwie 6 Monate umsonst sind, wenn man sich ein neues iPhone shoppt, dann haben die da von Anfang an auch genug Kunden auf dieser.
Aber ich denke jetzt nicht, dass das jetzt so krass wäre, weil ich meine, so viel Exclusivity haben die ja jetzt auch nicht. Oder zumindest noch nicht. Also wir haben ja jetzt schon,
ja, also
vor allem was so Streaming-Video angeht.
Die haben halt Geld. Also was sie
das
ja gemacht
schon,
haben, dieser neue Tom Hanks-Film, der konnte halt nicht in die Kinos kommen, weil Corona.
Mhm.
Und dann haben die den halt vom Markt weggeshoppt und bieten den jetzt halt exklusiv auf Apple
echt?
TV Plus an, ja.
Okay, krass.
Also ein top aktueller Kinofilm mit Tom Hanks und den gibt's nur auf Apple TV Plus. Ja, der Rest ist Grütze tatsächlich. Also was gab es da irgendwie dieses, wo alle irgendwie blind sind und irgendwie der Jason Momoa mitspielt? Muss eine Katastrophe
Keine
sein.
Keine Ahnung. Ja, aber das fuckt mich auch am meisten eigentlich an diesen Streaming-Plattformen ab, weil das Einzige, womit Streaming-Plattformen eigentlich ihren Unique Selling Point haben, ist Exklusivität. Das heißt, jeder shoppt sich dem anderen das Exclusive weg und man kann nur auf den jeweiligen Plattformen diese Serie gucken oder diesen Film. Und das ist einfach schlecht für die Kunden, weil du nicht anhand von Improvement auf der Plattform diese Plattform kaufst, sondern einfach, weil da Titel drauf sind, die du halt sehen möchtest. Und genau das ist halt, niemand würde sich HBO shoppen, wenn er nicht so geile Shows wie Game of Thrones oder hier...
Niemand würde sich Sky shoppen, weil
ja,
diese App
niemand
ist einfach
würde sich Sky
sowas
shoppen.
Von
das
kaputt.
Ist so
und das ist echt
der größte Müll. Vor allem auch Sky an sich ist so eine Kackfirma. Die behandeln ihre Kunden, als wär das, keine Ahnung.
Du weißt, dass die hier fast vor unserer Haustür sitzen. Irgendwie so
echt
20 Minuten nach München gefahren und dann stehen wir bei denen auf dem Campus.
Direkt abfackeln. Nein, das war ein Spaß. Wir, keine Gewalt. Aber
ein Stern im App Store kann man schon mal geben,
ja, genau.
Weil irgendwie das Konzept von einer Serie, die aus Episoden besteht und die Episoden in einer chronologischen Reihenfolge anzuzeigen, hat die Sky-App tatsächlich bis heute noch nicht geschafft.
Als ob, oh Mann.
Und auch so Stände, wie dass man vielleicht weiterschauen möchte, wenn man die App geschlossen hat, auch mega unbekannt.
Oh Mann. Aber wo wir jetzt schon bei Antitrust sind,
ja,
können
genau.
Wir auch gleich...
Wenn Apple so tatsächlich vor dem Kongress steht und es wird ihnen vorgeworfen, sie hätten ein Monopol, was ist dann wohl das Beste, was ja, man
was
parallel
ist, was
machen
ist die
kann?
Logische Schlussfolgerung daraus? So,
genau, man
macht, Mist, ich bin angeklagt, weil ich ein Monopol habe.
Genau, wir setzen jetzt mal unser Monopol gegen zwei Mega-Konkurrenten
genau. Ich nutze es einfach mal aus.
Genau, weil heute oder gestern haben die Fortnite aus dem App Store gekickt. Was ist ein Fortnite, Lukas? Ich bin zu alt dafür.
Ich bin auch zu alt. Dafür. Also ich bin mit Minecraft groß geworden und nicht mit Fortnite. Ich bin echt froh darum. Das ist halt so ein Battle Royale Game, wo du, keine Ahnung, irgendwelche Tänze machen kannst. Es ist mega cringy. Auf jeden Fall. Aber das gibt's halt jetzt auch für, das gibt's schon länger für Mobile und das ist mit auch einer der erfolgreichsten Apps auf Mobile, so von Games her.
Ja, und die haben, und Apple hat es jetzt einfach rausgeworfen, weil dieser Hersteller, Epic Games, so heißen die, die haben ein Bezahlsystem.
Ja, die haben so einen Game Pass, glaube ich, innerhalb von Fortnite.
Die haben, genau, innerhalb von Fortnite gibt es eine Möglichkeit, irgendwie Geld loszuwerden. Und da hätte Apple gern die 30% dazu, die ihnen meiner Meinung nach nicht zustehen.
Und ich glaube, keiner Meinung nach, außer der von Apple.
Ja, Apple liefert ja die Kunden. Also niemand würde ja Fortnite spielen, wenn ja, es die richtig. iPhones nicht
Fortnite
gäbe.
Fortnite war auch vorher überhaupt nicht beliebt, bevor nicht im Apple App Store war.
Ohne Apple App Store wäre Fortnite praktisch nicht vorhanden.
Ja, das wäre einfach untergegangen.
Und deswegen darf Apple davon 30% bekommen. Und weil Epic das nicht abdrücken will, wurden die jetzt rausgeworfen. Und ja. Epic klagt jetzt dagegen. Also das wird jetzt wahrscheinlich schön einen Einfluss finden.
Ja, und Epic hat aber richtig viel Geld. Also die haben auch so auch sehr, sehr viel Geld. Also
ich glaube, die können sich mehr als einen Anwalt leisten.
Ja, ich denke schon. Weil Epic Games durch Fortnite auch und insgesamt, die haben sehr, sehr viel. Ich glaube, Epic Games gehört auch zu Tencent, was mit einer der größten chinesischen Game-Firmen ist.
Den gehört ja auch dieses WeChat.
Ja, richtig. Also Tencent ist riesig. Das ist mit einer der, ich glaube, die größte Firma in China. Und in der Game-Industrie haben die auch immer mehr Einfluss. Da denke ich, da wird auf jeden Fall gegen Apple angekämpft. Auch wenn Epic Games nicht immer alles richtig macht. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, also, definitiv, da ist keiner irgendwie jetzt der
bessere Bösewicht.
Der Ritter in Shiny Armor.
Ja, genau.
Und Fortnite war nicht das Einzige, was Apple jetzt irgendwie rausgekriegt
hat. Ja, nochmal Gaming, auf jeden Fall.
Nochmal Gaming, weil Microsoft hat eine Plattform, die heißt xCloud und damit kann man, ohne jetzt eine Xbox oder irgendwie einen leistungsstarken Rechner zu haben, kann man in der Cloud sich so ein 3D-Dings streamen.
Ja, genau, das ist einfach so eine Gaming-Streaming-Plattform.
Und,
von Microsoft.
Ja, und Apple hat jetzt verboten, dass da dann der Client für diese Plattform in den App Store darf.
Weil ist ja wahrscheinlich Abo-Modell, ich kenne mich bei xCloud nicht aus.
Ja, ist tatsächlich ein Abo-Modell.
Ist ein Abo-Modell und wird halt nicht über den App Store gemacht. Genau. Und deshalb
und
kommt es nicht raus.
Und weil es eine Plattform auf der Plattform ist und weil dann da, was weiß ich, die Spiele, was gibt's da? Sag mal ein Spiel, das alle spielen wollen.
Sea of Thieves.
Ich habe nicht mal verstanden, wie es heißt.
Sea of Thieves. Sea, ja, Meer der Diebe eigentlich.
Meer der Diebe.
Genau.
Gut, also das könnte man dann dort spielen.
Tatsächlich, weil das ist sogar ein Xbox-Exclusive.
Vermutlich, ja. Dann könnte man das auch in dieser xCloud spielen und könnte das dann logischerweise auch auf seinem iPad oder seinem iPhone spielen, weil mehr als Internet braucht man nicht. Und Apple hat es verboten. Und das ist eigentlich auch ziemlich kritisch, weil was bitteschön unterscheidet jetzt denn den VNC-Client von Microsoft, der ein Spiel spielt, von irgendeinem VNC-Client, der, was weiß ich, bei SSH auf dem Server
Microsoft
ist.
Remote Desktop zum Beispiel.
Genau, den so. gibt's ja auch für.
Ja, das können die auch bannen iPad. So und dann.
Also da eine Grenze zu ziehen anhand vom Content, welcher über die App läuft, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja, und nicht nur das Streaming, sondern auch der Game Pass, den man für derzeit Windows und Xbox sich holen kann, wird auch nicht für das iPhone verfügbar sein, weil ebenfalls eine Plattform und kostenlose Games, wenn man Microsoft was zahlt, das will Apple natürlich nicht.
Ja, und da muss man sich schon die Frage stellen, ist es okay, wenn Mercedes
Nein.
von jedem Schreiner irgendwie 30% vom Umsatz möchte, weil die mit irgendwelchen Mercedes-Kastenwägen durch die Gegend fahren? Wahrscheinlich nicht.
Ja, ich finde immer noch, dass es nicht so ein gutes Beispiel ist. Ich finde immer, es ist eher ein besseres Beispiel.
Wir sind in der Autoindustrie, wir müssen Autobeispiele machen.
Ja, aber ich finde, es ist eher so, ich fände es okay, wenn Apple quasi sagt, du musst eine Fee bezahlen, dass du auf den App Store darfst, aber nicht, dass man 30% vom Umsatz will. Weißt du, ich meine?
Ja, man muss schon eine Fee bezahlen, um in den App Store zu kommen.
Richtig. Und dann musst du nochmal die 30%.
Die 99 Euro im Jahr für dein Developer-Zertifikat.
Genau.
Und das sollte eigentlich die Infrastruktur covern.
Richtig. Und das finde ich dann okay, weil das ist quasi so, als wenn du jetzt irgendwie am Broadway oder, wie heißt dieser Times Square, wo es diese riesen LCD-Screens gibt. Wenn du da jetzt irgendwas ausstellst, dann bietet dir der Times Square quasi diese Plattform und dafür zahlst du ja auch Geld und das ist ja dann legitim, weil du zahlst einmalig, dass du halt da ausgestellt wirst, halt dein Geld und musst nicht 30% deines Umsatzes, was du jetzt dadurch machst, abdrücken.
Also ich finde es generell mega schwierig, wenn Apple an dem Content verdient, der jetzt erstmal nichts mit der Software zu tun hat, an dem kreativen Content, an dem programmierten Content, das finde ich mega schwierig.
Ja. Na gut. Jetzt noch, ich weiß nicht, wollen wir das Ansible noch ansprechen?
Ja, das ist, glaube ich, das ist jetzt eine gute Brücke in die Softwarewelt.
Ja.
Diese Woche kam Ansible 2.10 raus. Wer Ansible nicht kennt, das ist ein cooles Tool, um so Server-Setups und auch Cloud-Setups zu automatisieren.
Oder auch Client-Setups. Also wir haben zum Beispiel in der Firma den Use Case, wir haben ganz viele CLI-Tools, die jetzt eigentlich jeder Entwickler braucht. Und wir haben ein Ansible-Skript, damit neues Einrichten von Rechnern einfach mega schnell läuft und man nicht ewig darum machen muss, um jedes CLI-Tool halt zu installieren.
Und das Schöne an Ansible ist, dass man so den Wunschzustand beschreibt und dieses Ansible dann selbstständig überprüft, ob es diesen Wunschzustand gibt und den dann wiederherstellt.
Richtig.
Und das ist eigentlich ein echt gutes Pattern. Und
die gehen auch immer die Schritte durch, gucken, ey, gibt's das schon, dann mache ich es nicht. Das ist schon relativ smart auf jeden Fall, dieses Ansible.
Und damit kann man auch, also von irgendwelchen kleinen Systemen, wenn man irgendwie, was weiß ich, 10 neue Praktikanten hat und die müssen alle irgendwie eine funktionierende Arbeitsumgebung haben, oder wenn man 10 neue Kubernetes-Nodes hat, die irgendwie provisioniert werden müssen, da skaliert Ansible ziemlich gut.
Richtig, also sehr nice. Ja. Auch für bestimmte, wenn man jetzt den Use Case hat, man hat eine Software, die braucht, die hat Package Dependencies, die muss im System irgendwas machen, Ansible Script für die Software machen und die Installation quasi so relativ gut automatisieren.
Genau, das Gute ist, man braucht da tatsächlich nur SSH für. Also wenn auf dem Host, der provisioniert werden soll, SSH läuft, ist alles gut.
Ja, genau.
Und das hat man eigentlich immer, also in jedem mickrigen Docker-Container läuft irgendwie ein SSHD drin. Auf jedem IoT-Device läuft irgendwie ein SSH.
Ja, also man kommt da auf jeden Fall hin.
Da kommt man echt ziemlich weit, ohne jetzt irgendwelche weiteren Abhängigkeiten für die Provisionierung zu haben.
Richtig. Was auch noch ein Good oder Best Practice ist, sind, glaube ich, Design-Patterns, oder Markus?
Oh, tatsächlich, ist es dann etwa unser Thema der Woche?
Ja, ich glaube schon. Und zwar, wir haben uns mal 4 Design-Patterns rausgenommen. Ja,
zum Programmieren müssen wir sagen.
Ja, also zum es Programmieren. Geht also es ist nicht,
objektorientierte
wir reden jetzt nicht über
hier, Malen von Bildern.
Genau, oder? Weil da kenne ich mich jetzt nicht so. Ich bin im Malen mega kacke. Unglaublich.
Ich hätte fast Kunstleistungskurs gemacht.
Ich in der Schule, ich hatte glaube ich eine 4 oder so in Kunst. In Kunst. Das muss man auch mal schaffen. Ja. Auf jeden Fall reden wir über Programming Design Patterns.
Programming Design Patterns, ja.
Genau. Da haben wir als erstes den...
Wie viel hast du denn gelernt in deiner Berufsschule?
Ja, genau. Gar keinen.
Das ist ein bisschen kacke, glaube ich.
Ja, aber in der Abschlussprüfung kam das Observer-Pattern tatsächlich dran.
Also du hast es nicht gelernt, aber es wurde dann abgefragt. Ja, das ist natürlich ein Rezept für Desaster.
Ja, aber daher, dass ich das in der tollen Excentra GmbH gelernt habe...
Von deinem...
Von wem Ausbilder, ah, Markus okay, Herwurfer,
ja,
der Diplom...
Und Schleim, hör mal auf, was ist denn der Decorator?
Der Decorator, das Dekorierer-Entwurfsmuster, habe ich tatsächlich auch in meinem Abschlussprojekt verwendet, glaube ich. Oder? Ja, doch.
Doch hast du, ja.
Und zwar für den... Oh, wie war das nochmal? Das ist schon wieder ewig, ja. Dieser... Ach, wie heißt das?
Du weißt schon, dass man Schnipsen hört?
Ja, das war ja jetzt dramaturgisch auf jeden Fall sehr wichtig. Dieser Event-Listener da, dieser Listener, der innerhalb von dem, wie heißt denn das? Task-Listener, so hieß er. Der Task-Listener innerhalb von meinem Projekt. Das war auch ein Dekorierer-Pattern, tatsächlich.
Und wie funktioniert denn das Dekorierer-Pattern?
Das Dekorierer-Pattern funktioniert so, wir machen mal kurz das Beispiel auf, weil das ist echt ganz gut. Man hat jetzt ein Gericht,
was zum Essen, nicht das Gericht, das der Richter
nicht, hat. Nicht der Richter hier mit dem Anwalt, sondern ein Gericht, zum Beispiel Wiener Schnitzel mit Pommes. Und wenn man jetzt in einem Restaurant ist und ganz viele Gerichte hat, also Wiener Schnitzel mit Pommes, Wiener Schnitzel mit Salat, Wiener Schnitzel mit Wiener Schnitzel, dann hat man natürlich mega viele Beilagen und man sollte natürlich nicht ewig viele Klassen machen, die alle von Gericht dann, die das Gericht implementieren, sondern man hat dann ein Hauptgericht und hat dann quasi auf diesem Hauptgericht hat man dann Toppings zum Beispiel oder Beilagen in dem Fall und die erben dann vom Beilagen-Interface, welches dann Und dann hat man quasi konkrete Klassen, wie zum Beispiel Pommes, Bratkartoffel, Salat. Und dann kann man einfach sagen, ja, Wiener Schnitzel und als Beilage Pommes.
Genau, und dann dekoriert sozusagen die Beilage, Fußnote beliebig oft, das Basisgericht.
Genau, richtig. Also das ist quasi, ist es auch das, oder ist es das Visitor-Pattern? Wenn du jetzt einen Kommentar hast und dann Kommentar im Kommentar.
Nee, das wäre tatsächlich hier der Decorator.
Schon, oder? Ja. Ja, also so wie bei Reddit, hast du ja, dann kannst du einen Kommentar haben und einen Kommentar im Kommentar und dann kann sich das immer selber ja, quasi Decorator dekorieren. Ja,
kann man nesten in gewissen Implementierungen. Und weißt du, woher oder was so das Standardbeispiel vom Decorator ist und warum es auch Dekorierer heißt?
Nee, das weiß ich nicht.
Das Standardbeispiel ist tatsächlich in einem Window-Manager die Fenster zu dekorieren. Also da diesen Schließen-Button, den Minimize-Button, den
Maximize-Button. Ah, okay, du hast quasi Button, Button, Button.
Oder Scrollbar, genau. Also du hast sozusagen ein Window. Aha. Und dieses Window kann dekoriert werden mit Scrollbars,
horizontal, du hast vertikal. Innerhalb eines Windows hast du Components und diese Components wären dann...
Genau, und die können dann wiederum dekoriert werden mit gewissen Features, weil du kannst ja auch in einem Window eine Pane haben, das wiederum irgendwie eine Scrollbar
hat.
Und nochmal irgendwie eine Tabbar, die eine Scrollbar hat. Und mit diesem Pattern werden dann in der Regel UI-Features mit dazugeschalten zu den Komponenten. Weil eine Scrollbar bietet sich natürlich an für ein Browserfenster, die bietet sich an für irgendwie eine größere Option Group, wo man irgendwie was an- und wegklicken kann. Und da muss man die nur einmal implementieren.
Ja.
Dieses Beispiel mit den Gerichten fand ich relativ nice. Das verlinken wir mal.
In den Shownotes.
Ehre gebührt. Das ist irgendwie ein Studienprojekt gewesen von Philipp Hauer. Respekt, hat er ganz gut gemacht.
Ja. Studienprojekt, krass.
Ja.
Gut, dann.
Also Decorator Pattern nimmt man immer dann, wenn man, also ein gutes Zeichen, dass man ein Dekorierer, ein Wurfsmuster hat, besser verwenden würde, ist, wenn man ganz, ganz, ganz viele Subklassen macht und die irgendwie so ganz viel Funktionalität teilen, aber sich keine klare Klassenhierarchie ergibt.
Ja.
Das ist für mich immer ein klares Zeichen. Oh, jetzt müsste ich da mal refaktorieren und mir mal vielleicht ein Decorator-Pattern anschauen, ob das da Sinn macht.
Oder vielleicht vorher überlegen, ob ein Decorator-Pattern Sinn macht, weil sonst verschwendet man keine Arbeitszeit.
Ja, aber man fängt ja meistens mit einer Unterklasse an und hat dann zwei und hat dann drei und hat dann vier und hat dann
aber
10
normalerweise
und 20.
Sollte man sich vorher überlegen, wie viele Subklassen brauche ich vielleicht? Würde da ein Decorator-Pattern Sinn machen?
Da bin ich ein bisschen eine andere Meinung, weil wenn man, vielleicht können wir jetzt endlich mal streiten, weil viele beschweren sich, dass wir nicht streiten.
Ja, okay, dann streiten wir jetzt.
Weil man weiß am Anfang noch nicht, wo es denn hingeht, weil man entwickelt ja agil. Es kann sein, dass sich dieses Feature vielleicht gar nicht skaliert in irgendwie eine Komplexität, sondern dass es so einfach bleibt, wie es ist. Und da dann von Anfang an schon ein Decorator-Pattern einzuführen mit einem Dekorierer und einem Objekt, welches dekoriert wird, ist Overkill. Bei zweien ist es auch noch Overkill, weil da hätte man auch zwei Subklassen bilden können, die sich dann vielleicht gemeinsame Methoden teilen. Also ich glaube, den Schnitt, wenn man von einer naiven Implementierung in ein gutes Design-Pattern wechselt, das kann man nicht von Anfang an antizipieren. Zumindest nicht in einer agilen Entwicklung, nicht immer, ja.
Weil manchmal finde ich schon, dass man halt einfach den Plan haben kann, wir haben jetzt wahrscheinlich noch diese Features. Und hier würde halt ein Decorator-Pattern Sinn machen. Wenn wir es nicht brauchen, dann war es halt Overkill. Aber ein Decorator-Pattern zu implementieren, ist jetzt auch echt nicht schwierig.
Ja, aber das Anti-Pattern wäre jetzt, dass man anstatt zwei Subklassen zu machen, mit einem Dekorierer anfängt. Also das ist dann auf der anderen Seite vom Pferd wieder runtergefallen.
Ja, es gibt beide Seiten auf jeden Fall.
Ja, es gibt beide Seiten. So können wir es stehen lassen.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt hier ich habe zum Beispiel einen Punkt, wo ich irgendwie Daten habe, aber ich möchte mehrere Leute so informieren, so mehrere Components oder so.
Und du weißt auch von Anfang an noch nicht, welche Komponenten es sein werden. Das heißt, du kannst es nicht hart verdrahten.
Ich kann nicht einfach hart verdrahten, sondern es kann sein, dass irgendwann sich irgendeine Component quasi diese Variable anschauen will und halt wissen will, was für Daten da halt kommen.
Und du hast auch gelernt, dass man die Dinge loosely coupled, loose coupling, also schwache Bindungen zwischen den einzelnen Komponenten.
Richtig, aber ich frage dich.
Was man dann nimmt, dann nimmt man den Observer. Ich weigere mich, die deutsche Bezeichnung Beobachter zu verwenden, weil irgendwie habe ich immer
das so. Das ist ja Gefühl, der Markus schon selber. Was?
Ich habe immer so das Gefühl, das ist so mega gekünstelt. Also der Observer. Wie funktioniert der denn? Weißt du das?
Mann, ich wollte dich mal fragen.
Ja, dann okay.
Komm,
dann,
mach du. Ich habe den Decorator, du machst den Observer.
Dann mache ich den, genau. Also grundsätzlich ist es so, man hat ein Observable, also etwas, das beobachtbar ist.
Zum Beispiel ein Eichhörnchen.
Ja, aber das ist jetzt kein gutes Beispiel.
Also, oh, ups.
So, sollen wir mal das klassische Beispiel nehmen?
Ja, nimm mal das klassische Beispiel.
Wir haben den Aktienkurs.
Ah, ja, okay.
Wir haben den Aktienkurs.
Ja, also das wir ist ein sehr gutes Beispiel.
Ganz, ganz wichtig, das beobachtete etwas ist ein Datum. Also ist ein veränderliches Datum.
Es könnte ein Datumsi sein.
Genau, Datumsi ist mein offizieller Plural von Datum. Weil
Daten ist halt Kacke, weil Daten sind halt Daten und nicht zwingend der Plural von Datum.
Genau, deswegen Datumsi.
Der bessere offizielle Plural von Datum sind Datumsangaben.
Ja, tatsächlich, aber ich finde Datumsi leichter auszusprechen.
Nein. Machen weiter.
Dann haben wir so einen Aktienkurs und der wird ja jetzt erstmal nur gesetzt und bestimmt. Also da gibt es dann vielleicht irgendein System, das diesen Aktienkurs setzt.
Der hat sich verändert
hier. Der verändert sich über die Zeit, genau.
Richtig. Wie wissen jetzt die Leute, die sich dafür interessieren?
Ja, Leute vielleicht nicht, aber ja, Systeme oder Komponenten in der Software, die jetzt auf den Aktienkurs reagieren, zum Beispiel in Anzeigen. Oder wenn er sich mehr als 5 Prozentpunkte verändert hat, irgendeine
Verkaufen
oder ausführen.
Ja.
Die wären dann die Beobachter, die wären dann die Observer. Und es funktioniert dann so, dass ich einen Observer an einem Observable registrieren kann. Also eine Komponente registriert sich dann an diesem Aktienkurs. Und dieser Aktienkurs, weil er ein Observable ist, jedes Mal, wenn der Wert geändert ist, oder geändert wird von außen, teilt dieser Aktienkurs sich selbst als Wert an alle Beobachter mit.
Richtig.
Und zwar nur an die, die registriert sind.
Das heißt also, der Observer hat jetzt Update.
Genau, der hat eine Update-Methode oder eine Set-Value-Methode klassischerweise.
Und dann sagt der,
for each
Observer. Punkt Update oder...
Ja, Update oder Set-Value wiederum.
Genau.
Oder Message-Value und würde dann den Wert reinsetzen. Das ist auch ein ganz wichtiges Pattern. Schlechte Observer kriegen das Observable und machen dann mit dem Observable wieder was. Und dann hat man ganz schnell Observables, die Observables triggern und man ist da in so einer völligen Suppe von Call-Hierarchie, die man nicht mehr versteht.
Downwards Spiral.
Ja, genau. Und dann wundert man sich auf einmal, warum irgendwie ein Klick in der UI 500 Sekunden braucht.
Oder irgendwie der Tree 5-mal getriggert wird.
Genau. Irgendwie ein Filter wird gesetzt und es wird 10-mal der Tree geladen.
Hatten wir noch nie in der Firma.
Nee, haben wir noch nie. Also ausschließlich.
Ist uns noch nie passiert.
Nee, wir haben noch nie mit Beobachtern irgendwas.
Nein. Und es ist noch nie die Performance komplett in die Hose gegangen oder so. Nein, das wird bei uns nicht passieren.
Passiert nicht. Also unsere Kunden wissen da definitiv, dass es uns noch nie passiert
ist. Ja, richtig.
Und die, da ist es tatsächlich Best Practice, dann wirklich nur den Wert zu setzen. Weil dann ist das Observable selbst wiederum so ein bisschen ein Geheimnis. Das wird zentral verwaltet und wird nicht irgendwie durch die ganze Anwendung durchgereicht.
Ja, richtig.
Das ist so ein Anti-Pattern. Observables und Observer verwendet man tatsächlich oder wird unter der Haube ganz stark verwendet in diesen neuen Frontend-Frameworks. Zum Beispiel der Redux-Service. Nicht Redux-Service, ich glaube, es heißt Redux-Store.
Ja, ich glaube Redux-Store,
Redux-Store in der reaktiven Programmierung, der macht
bei React.
Genau, bei React, da macht es ganz genauso. Das heißt, da kann man auch sagen, ich höre jetzt auf die Veränderung eines Datums Und wenn sich das verändert hat, dann mache ich ein Update oder mache ich ein Refresh oder ein Re-Render oder was auch immer. Und auch selbst in den frühen Angular-Versionen war das ja unter der Haube auch so, dass jede Variable, die in den Views verwendet wurde, automatisch dieses Two-Way-Data-Binding hatte und dann unter der Haube durch einen Observer implementiert wurde, sodass die Dinge immer dann refreshed werden, wenn sich das Datum tatsächlich verändert hat.
Das ist immer auch noch der neueste Shit bei Angular, weil die werben immer noch damit, dass die ja Two-Way-Data-Binding haben, obwohl das jedes UI-Framework hat mittlerweile. Wer kein Two-Way-Data, das ist einfach schlecht.
Ja, also tatsächlich. Also Angular war früher mal cool. Ich habe inzwischen so das Gefühl, das wird zum neuen Ruby on Rails.
Ja, wir haben aber auch einen Entwickler in der Firma. Ich weiß nicht, darf ich den Namen sagen?
Lass mal.
Ja, okay. Wir haben einen Entwickler in der Firma, der feiert Angular schon ziemlich. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht hat es auch seine Gründe, vielleicht ist Angular auch ziemlich geil.
Es ist halt sehr
opinionated.
Es ist opinionated und es bietet dir aber auch einen ganz klaren Weg, wie was zu implementieren
ist. Genau.
Und das ist, glaube ich, so, wenn man so ein bisschen das Hirn ausschalten möchte und so straightforward implementiert.
Richtig.
Da ist es, glaube ich, ganz gut.
Du musst dir halt da wenig Gedanken über zum Beispiel Patterns machen, weil es halt schon gesetzt ist.
Genau, weil es halt schon Patterns vorgibt.
Richtig.
Und dir vielleicht auch dieses Observer-Pattern unter der Haube implementiert, ohne dass du dich wirklich drum kümmern musst.
Genau.
Dann gibt es noch ein weiteres Pattern, nämlich den Visitor.
Das bin ich gerade bei dir.
Genau, weil du besuchst mich.
Richtig.
Das Entwurfsmuster heißt auf Deutsch der Besucher.
Boah, ey, das ist heute echt eine super Folge. Also wir machen echt, das ist eine gute Dynamik. Das muss ich echt mal kurz sagen.
Ja, haben wir das nicht immer?
Nee, also es ist eine, nee, ich glaube so gut war es noch nie tatsächlich. Vor allem wir haben mega gute Übergänge und so. Ich möchte jetzt nicht die Stimmung versauen.
Wir loben uns gerade selbst.
Ja, ich lobe mich, weil ich sehr gut bin.
Ja, dann, okay. Dann will ich dich jetzt auch gleich loben können, weil du das Besucherentwurfsmuster richtig erklärt hast.
Ja, hoffentlich erkläre ich es richtig. Ja. Und zwar...
Ich implementiere das tatsächlich sehr, sehr, sehr oft.
Ja, man hat ein Interface, da sagt man dann Visit zum Beispiel und dann können...
Welches Problem löst denn...
Sowas wie, ist der, das, ja, ist es sowas wie
Besucher.
Kinder aufrufen in Trees?
Ja, tatsächlich. Also wenn man eine Datenstruktur hat, eine stabile Datenstruktur, wie zum Beispiel einen Baum, und dieser Baum hat jetzt eine ganze Pralinenschachtel an verschiedenen Knoten. Ich denke jetzt an unsere Software, also so ein Baum, der kann ein Strukturelement haben, so ein Baum kann ein 3D-Modell haben, so ein Baum kann eine, wenn wir irgendwie Position-Variante, Fahrzeug, da kann alles Mögliche drin sein. Ja. Transformationsmatrizen in so einem Produktstrukturbaum ist echt Gott in die Welt drin.
Richtig.
Und jetzt möchte man mit diesem Baum was machen. Und jetzt könnte man ja ganz oft so, if my node is project, then do 1, 2, 3. And if my node is structure, then
do mach das. Irgendwas. Aber... Da braucht man natürlich, da gibt es dieses Pattern, richtig geil. Da sagt man einfach, hier, der Baum hat Visitor.
Genau.
Und dann kann man von diesem Interface Visitor erben und konkrete Besucher machen. Sowas wie, das hier ist jetzt ein Reifen und dann macht er mit dem Reifen halt irgendwas Bestimmtes.
Genau. Dann macht er mit dem Reifen was. Oder das ist jetzt eine Transformationsmatrix, dann ist es der Transformationsmatrix-Besucher.
Genau. Und dann ruft er halt die konkrete Methode in der Klasse, also der nicht abstrakten Klasse auf, indem er quasi schon vorgegeben hat im Interface, diese abstrakte Klasse gibt es in den konkret implementierten Klassen schon. Oder? Ist gut erklärt,
ja,
oder?
Ja, sehr abstrakt tatsächlich. Also ganz konkret, wir haben so eine Baumstruktur und in dieser Baumstruktur sind vielleicht verschiedene Elemente drin und mit denen möchte ich jetzt Dinge tun. Und die Dinge, die ich tue, die ich implementiere jetzt nicht in dieser Datenstruktur, weil da haben sie nichts zu suchen, sondern die kann ich schön trennen in den einzelnen Besucher. Also man kann sich das wirklich bildlich so vorstellen, da kommen die Besucher und machen dann was mit dem Objekt und jedes Objekt hat so seinen eigenen privaten Besucher.
Ja, mir fehlt da immer so dieses bigger picture. Also du sagst halt, es gibt konkrete Besucher, aber das hört sich dann immer so an, als würdest du die festdübeln. Du sagst ja dem Baum nur... Hier, ich habe Besucher und du kannst auf den Besucher aufrufen, ich besuche den Besucher. Das ist ja konkret das, was du machst.
Ja, genau. Und das ist komplett pluggable. Also das ist generisch für alle Elemente, genau. Für alle Elementtypen, die es gibt.
Und daher, dass die diesen Besucher quasi implementieren und sagen, wenn auf Besuchen geklickt wird, dann passiert bei diesem Transform-Matrix irgendwas und bei was anderem was anderes.
Ja. Was ist denn so der klassische Anwendungsfall von so einem Besucherentwurf? Muss das tatsächlich zum Beispiel das Exportieren von so einem Baum?
Ja.
Weil du schreibst dann für jedes Element einem Besucher, der in der Lage ist, das Element
zu exportieren,
als Text zu beschreiben.
Ja, okay.
Und dann schmeißt man diesen Sack voll Besucher auf diesen Baum und dann exportieren diese Besucher diesen Baum.
Ja, das ist natürlich, ja, das stimmt.
Genau,
ja.
Und man muss dann in den Baum die Logik, die irgendwas exportiert, gar nicht reinschreiben. So machen wir zum Beispiel den Export nach PLM-XML. So machen wir den Export.
Auch den Excel? Nee.
Doch, Excel-Export auch, ja, tatsächlich.
Okay. Ja.
Der funktioniert da damit. Das heißt, die Struktur an sich wird überhaupt nicht angefasst, sondern man schmeißt da einen Sack voll Besuchern rein und die wissen dann schon, wie
was
die einzelnen Objekte behandelt werden müssen. Und das kann man auch objektorientiert sehr schön machen, indem man dann eben für jeden, indem der Besucher dann wiederum weiß, für welches ist es dann so die fortgeschrittene Anwendung, wenn der Besucher weiß, für welches Element oder für welchen Typ er zuständig ist.
Ah, ja.
Also man schmeißt dann einfach ein Set von Visitern rein, von Besuchern und jeder Visitor weiß, hey, ich bin zuständig fürs Projekt.
Also hat
ich bin
Visitor hat eine Variable,
genau,
Type T.
Genau, Type T.
Genau, okay.
Fragezeichen Extends Class.
Ja.
Und eine Class von Fragezeichen Extends Object und kann dann selbst, weiß dann selbst, für was er zuständig ist.
Richtig.
Und das ist dann die, ich glaube, das hat sogar einen speziellen Namen. Das ist dann
das geile Visitor Pattern.
Der objektorientierte Besucher.
Achso, ups.
Oder der Type Dependent Visitor. Und Compiler arbeiten so auch tatsächlich.
Ah,
das heißt,
okay,
man hat dann so einen abstrakten Syntaxbaum und da hängen ja dann verschiedene Tokens drin und dann implementiert man einfach für jeden, einfach in Anführungszeichen, implementiert man für jeden, für jedes Element, das in diesem Baum irgendwie rumliegen kann, halt einen Visitor, der dann den Maschinencode dafür schreibt.
Ja.
Das ist das Visitor Pattern. Wann braucht man das Visitor Pattern? Also ein gutes Indiz, dass man es braucht, ist, man hat eine starre Datenstruktur und mit der möchte man jetzt irgendwas machen und man traut sich eigentlich nicht, in diese Datenstruktur irgendwie rein zu pfuschen, weil das eigentlich damit nichts zu tun hat, sondern man möchte das so ein bisschen separat halten. Also zum Beispiel das, was wir gesagt haben, ich habe eine Datenstruktur und ich möchte die nach Excel exportieren oder ich möchte die nach in ein XML-Format exportieren. Und das hat ja jetzt eigentlich überhaupt nichts mit der Datenstruktur an sich zu tun. Das hat ja da in den Modellobjekten nichts zu suchen. Dann implementiert man das über das Visitor Pattern.
Ja, passt. Das ist auf jeden Fall, also benutzt man sehr, sehr oft, wie du ja schon gesagt hast.
Ja, ich bin sowieso so ein kleiner Fan von Bäumen, einfach weil ich mich damit gut auskenne, mit so Graphentheorie.
Und weil das tatsächlich gar nicht trivial ist. Also Bäume sind überhaupt nicht trivial.
Ja, ich würde fast sagen, Bäume sind schon fast die trivialsten Graphen, aber selbst dafür
sind
sie.
Ja, aber ich finde, innerhalb von einfacher Softwareentwicklung
sind Bäume schon fortgeschritten,
ja,
weil
ja,
man ganz viel mit Rekursivität und mit Type Safety zu tun hat.
Weil sowas wie, keine Ahnung, so viele UI-Frameworks tun sich richtig schwer so mit so Bäumen. Das ist irgendwie immer, keine Ahnung.
Ist immer Pain, ja.
Ja, das ist immer mega
auch,
Pain.
Wir basteln gerade, wir entwickeln gerade hochprofessionell
ja, genau,
eine iPad-App.
Kauft dann Software von uns, hochprofessionell.
die dann tatsächlich auch auf dem iPad die Strukturbäume anzeigen soll. Und es ist echt.
Ja, also diese UI gruselig. Ist halt überhaupt nicht dafür ausgelegt. Es gibt im Base-Set von Apple, also dieser Base-UI-Ding, gibt es keinen Tree.
Ja.
Es gibt nur Listen und du kannst auch keine Liste in der Liste machen, sondern es ist einfach Kacke.
Und so ein Fahrzeug hat halt mal 16.000 bis 30.000 Elemente in dem Baum.
Richtig, und die sind alle geschachtelt.
Und die sind alle geschachtelt und das muss halt schon funktionieren. Also da irgendwie so ein bisschen was, das so halb funktioniert, ist da keine Lösung.
Richtig. Aber
wir haben noch ein Pattern.
Richtig, was auch auf jeden Fall eine Lösung anbietet. Was mache ich denn, wenn ich jetzt ein Objekt habe, was bestimmt initialisiert werden muss und da brauche ich halt immer wieder eine neue Instanz, aber das geht halt, also das muss halt bestimmt bearbeitet werden und es geht nicht einfach durch den Constructor.
Dann schreibst du an allen Stellen, wo du das Objekt brauchst, mit Steuerung C und Steuerung V immer denselben Code rein.
Richtig, weil, wie ihr wisst, Copy und Paste ist euer bester Freund. Genau, und doppelter Code ist immer gern gesehen.
Weil je mehr Code man schreibt, desto mehr Geld verdient man und desto besser ist man als Entwickler. Und
dann kann man vom Kunden einfach sagen, gucken Sie hier, ich habe 1000 Zeilen geschrieben in einer Klasse. Und dann sagt der Kunde, wow.
Genau, und wenn er dann das Objekt anders initialisiert werden muss, dann kann man auch gleich mal eine ganze Woche nochmal abrechnen, weil man die ganzen Stellen wieder finden
richtig. Und verändern also, muss. Win-win auf jeden Fall.
Genau.
Das war Sarkasmus.
Ja, das merkt man.
So, die letzte Minute war jetzt Sarkasmus für alle Leute.
Macht man es denn besser?
Ich glaube mit einem Factory-Pattern.
Ah, was ist denn das Factory-Pattern?
Also ihr könnt euch das so vorstellen, wie jetzt bei BMW. Die haben jetzt den Use Case, die müssen halt da so ein Auto zusammenbauen. Ne? So, ja. Und das muss eigentlich halt immer gleich sein.
Oder die Art und Weise, wie es gebaut wird, ist immer gleich, aber richtig. Es unterscheidet sich vielleicht nur in Details.
Ja, genau. Und da haben die halt eine Factory logischerweise, um das zusammenzubauen.
Ja.
Und das ist in der Entwicklung nicht anders. Also man hat eine Factory, die dann eine Methode hat, die dir immer das gleiche Objekt zurückgibt. Also das.
Oder die dir immer ein Objekt zurückgibt,
genau
wie du es haben möchtest.
Genau ja. Wie du es haben möchtest von einem bestimmten Typ.
Genau, und dann muss ich ja gar nicht mehr 500 Mal denselben Code über meine ganze Anwendung verteilen.
Sondern ich habe das in einer Methode gegliedert und kann mir so immer wieder neue Objekte generieren. Da, wo ich sie halt brauche.
Ja. Und das ist eine sehr gute Methode, wenn man auch so Objekte ganz besonders zusammenstecken muss.
Richtig.
Bleiben wir wieder bei unserem Beispiel von gerade eben. Wir haben so einen Strukturbaum von einem Fahrzeug und da wäre es schon ziemlich gut, wenn jedes Modell auch eine 3D-Datei hinten dran hat.
Ja.
Und jetzt könnte man überall, wo man dann diese Objekte erzeugt, immer wieder sagen, hey, ja, ich habe hier so eine Modellklasse, mache ich eine Modellklasse, setze ich hier den Namen. Und ach so, dann braucht ihr noch ein 3D-Modell. Ja, dann 3D-Modell kommt von irgendwo her, das setze ich dann da auch rein. Und hat man immer dieselben 10 Zeilen Code an 1000 Stellen in der Anwendung, will man nicht.
Aber da stelle ich eine Frage, und zwar, warum kann ich da nicht einen Konstruktor hernehmen?
Weil der Konstruktor ja jetzt erstmal nicht für eine Konsistenz in dem Objekt selbst sorgen kann.
Also stimmt, er sollte eigentlich den Grundbau der Klasse erstellen.
Genau, er
erstellen.
Gibt deren Objekt, aber er sorgt nicht dafür, dass die Daten darin konsistent sind.
Genau, richtig.
Das
okay.
ist nicht sein
ja,
Konzern.
Stimmt. Ja, das wollte ich nur.
Genau. Und eine Fabrikmethode, die stellt halt diese Konsistenz so her, wie du sie möchtest. Und vielleicht ändert sich das im Verlauf der Anwendung und dann ist es halt anders.
Ja.
Weil erstmal, wie die Daten zusammenhängen und wie sie befüllt werden, ist ja eigentlich kein Konzern von dem Datenobjekt in sich selbst. Mhm. Das wird ja von außen gesetzt.
Ja.
Und das macht die Fabrik mit ihrer Fabrikmethode.
Mhm.
Und genau, also das Beispiel von gerade eben, oder was weiß ich, wenn man ein ERP-System schreibt und man verwaltet Bestellungen, dann macht es natürlich Sinn, irgendwie die Bestellung oder das Angebot gemeinsam mit all den Angebotspositionen irgendwie in der Fabrikmethode zu machen.
Ja.
Dass man da auch am Ende ein konsistentes Objekt rauskriegt und es an mehreren Stellen verwenden kann. Und wenn die zwei Stellen nur einmal die Anwendung und einmal die Tests, allein dafür lohnt sich es dann schon.
Ja, und am besten noch hinten Factory dranhängen an den Klassennamen, damit jeder weiß auch, dass es eine Factory
genau,
ist.
Genau, damit jeder weiß, dass man Java-Entwickler ist.
Echt? Ist es nur in Java?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, so Factory ist immer so, dass da werden
ja, okay,
die Java-Objekte
immer
lustig gemacht. Die
ich finde es jetzt aber nicht schlimm.
Enterprise, Bean, Data, Object, Store,
ja,
Factory.
Okay. Ja, das Factory. Mit den, ja, Factory. Dann sind wir alle durch, oder?
Ja, sind wir jetzt die vier
die
wichtigsten.
Die vier, nicht alle.
Ja, die vier wichtigsten Entwurfsmuster für objektorientiertes Entwickeln mal durch.
Es gibt eigentlich unendlich, oder nicht?
Es gibt echt ziemlich viele tatsächlich, ja. Manche sind gut erklärbar, manche nicht. Manche nimmt man oft, andere weniger. Manche
wahrscheinlich
sind auch
nehmt ihr auch unterbewusst welche her und genau. Ihr wisst gar nicht, dass es welche sind.
Ja, also wenn man irgendwie selbst mal irgendwie ein gutes Pattern verwendet hat.
Dann gibt es das schon.
Dann gibt es das in der Regel schon.
Ja, normalerweise.
Und was mir immer sehr wichtig ist, man muss sich gut mit seinen Kollegen unterhalten und abstimmen und kommunizieren können über die Art und Weise, wie man Probleme löst.
Ja.
Und da muss man wissen, wie die Patterns heißen.
Richtig.
Also wenn der eine das irgendwie nicht Factory nennt, sondern Producer,
ja.
ist halt, kann man schon machen, das ist okay. Aber ein Producer ist halt was anderes. Das geht eher so Consumer-Producer-Pattern und dann biegt der andere halt in seinem Kopf völlig anders ab,
ja,
weil der Fachbegriff einfach anders belegt ist.
Da habe ich noch eine Frage. Es gibt auch noch einen Supplier. Das ist ja auch...
Ja, Suppliers in Java jetzt ja tatsächlich ganz konkret das Functional Interface, welches dir ein Objekt gibt.
Das heißt?
Also ich erwarte bei einem Supplier, dass ich den auf jeden Fall mit einem Lambda ersetzen könnte.
Okay, verstehe.
Also auch da wird es der Fachbegriff entsprechend belegt.
Ja, aber der sorgt quasi so wie die Factory auch dafür, dass ein neues Objekt erstellt wird.
Genau, ich könnte jetzt zum Beispiel in einem Supplier, ich könnte den als Lambda implementieren und da die Create-Methode einer Factory aufrufen. Das wäre für mich komplett okay.
Ja.
Aber dann habe ich alles so verwendet, wie es eben in der Nomenklatur und in der Fachsprache entsprechend verwendet wird.
Ja, dann kommen wir zum...
Ach, Mist. Ich würde noch eine Ergänzung machen. Es gibt, es gibt echt ein gutes Buch über Entwurfsmuster. Das heißt auf Deutsch Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß. Das klingt mega albern. Und es hat auch ein mega albernes Cover. Und da ist so ein Mädel vorne drauf mit so zwei Zöpfen. Und
ja, ich kenne es. Es ist auch echt ein Oschi. Also,
ziemlich dick und eigentlich mega cringe, das Cover. Und lila und echt komisch. Also,
aber es ist gut erklärt. Also, man
schämt sich echt, wenn das im Regal steht. Aber es ist ein sehr gutes Buch.
Ich glaube, da sind da auch die Datenbank.
Ja, Datenbank-Patterns
sind genau, da auch, sind da auch drin, mit drin, ja.
Also wer mal so einfach mal so ein Referenzkompendium haben möchte mit guten Entwurfsmustern, da ist das zu empfehlen.
Ja.
Und was mir als Student immer ein bisschen schwer gefallen ist, ich hatte halt noch keine Erfahrung, warum ich diese Entwurfmuster brauche. Also ich habe die alle gelernt und hatte eigentlich die Probleme gar nicht verstanden. Deswegen durchaus auch die Ermutigung, wenn man die Probleme noch nicht hat, die Entwurfsmuster zu lernen, weil die kommen früh genug.
Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil.
Ja, zum Code der Woche. Du hattest eine Erkenntnis heute.
Nee, irgendwas war doch nochmal. Wir hatten noch am Anfang vorhin gesagt, dass wir zwei No-Codes der Woche machen.
Ja, genau, du hattest irgendwie einen anderen No-Code.
Was war denn das nochmal?
Irgendwas mit deiner Facharbeit, oder nicht? Oder mit deiner Abschlusspräsentation?
Ja, danke, genau, mit der Präsentation.
War das ein Code oder war es ein
No-Code? Das war ein No-Code der Woche.
Okay, dann haben wir heute zwei.
Dann haben wir zwei No-Codes
und einen Code.
Genau, einen Code. Und zwar Jenkins, sagt euch hoffentlich was, ist ein Pipeline-Framework,
kann man so sagen. Wir haben es ja letztes Mal oder vorletztes Mal bei CICD
richtig
schon
erwähnt. Und
da hast du heute was gelernt.
Nee, nicht heute, sondern gestern schon tatsächlich. Und zwar, ich habe eine Test-Pipeline gemacht. Das war das erste Mal tatsächlich, dass ich eine Pipeline eingerichtet habe, um ein... Darf man das sagen? Darf ich das sagen?
Was
für eine Pipeline was ich da gemacht habe?
Welche Pipeline war es? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, okay, das kannst du sagen.
Okay, gut. Also ich habe einen Changelog generiert aus Git-Commits.
Ja.
Und da musste ich halt erstmal die Jenkins-File anpassen, also die Pipeline an sich, wie was genau ausgeführt wird, wenn die Pipeline durchgeläuft.
Und du musstest vor allem die Pipeline mehrmals testen.
Richtig, also das passiert ja ganz oft. Das ist so, als wenn du entwickelst, dass du ganz oft iterierst und halt guckst, was passiert. Und bei einer Pipeline ist es halt so, du müsstest halt eigentlich immer die Jenkins-File bearbeiten, das dann pushen und dann die Pipeline triggern. Jetzt gibt es aber im Jenkins ein super nices Feature, das nennt sich Replay. Und zwar, wenn man innerhalb eines Builds ist, also zum Beispiel vom letzten Build, dann ist links auf der Seite, gibt es dann so einen Replay-Button. Da kann man dann die Jenkins-File anpassen und einfach nochmal die Build-Pipeline mit dem letzten Stand quasi ausführen, aber einer neuen Jenkins-File.
Genau, und ohne, dass man extra einen Commit machen muss.
Genau, das heißt, im Git hast du nicht 1000 Jenkins-Files-Commits, die dann irgendwie da dein Git zumüllen, sondern du hast halt nice einfach die Pipeline einmal kurz getestet. Ist halt mega, mega handy.
Genau, und ich habe dann auch mal gesehen, was denn so die Kollegen, die das nicht wissen, wie viel 1000 VIP-Commits die
auf richtig. Die Jenkins-Pipeline haben. Wir haben einen Kollegen, der hatte dann irgendwie so, keine Ahnung, 500, nee, nicht 500.
So viel nicht, aber eine dreistellige Zahl war
es. Ja, ich glaube, es waren über 100 auf jeden Fall. Jenkins-File-Commits auf dem Branch, die hat er dann natürlich noch gesquasht, aber es ist halt mega unnötig. Du kannst einfach dieses Replay machen und dann hast du echt kein Pain. Vor allem, es geht halt viel, viel schneller. Kannst es viel besser testen.
Genau, das ist, glaube ich, ein sehr guter Code der Woche, weil das spart echt Zeit ohne Ende.
Und man wird halt nicht direkt darauf hingewiesen.
Ja, und wir packen die Dokumentation dazu auf jeden Fall in die Shownotes, weil wer das kennt, der
hat auf jeden Fall weniger Pain.
Ja, weniger Frust und mehr Spaß am Leben.
Ja.
Einfach ein besseres Leben ganz generell.
Wer nicht so viel Spaß am Leben hat, sind glaube ich, Leute Insekten.
Genau, Leute, also nicht Insekten wie die Viecher, sondern
nicht
Leute,
Insekten,
die Insekten
sondern,
und die Kulten sind.
Ja.
Und da gibt es einen wunderbaren Podcast.
Den Warum gehen habe. Ameisen nicht in Kirchen?
Weil sie Insekten sind. Ja, genau, Flachwitze, ganz wichtig. Ja,
ja. Alex?
Grüße gehen raus. Die Sekten und Kulte im Namen des Bösen ist eigentlich ein amerikanischer Podcast, der von Spotify einfach nur professionell eingedeutscht wurde, aber mega spannend. Also ich habe da jetzt ein paar Episoden gehört. Ich mag es so creepy Podcasts, die auch auf Fakten basieren oder sich um Fakten kümmern. Und da mal reinzuhören und sich mal zu informieren, welche kranken religiösen Vereinigungen es da in den letzten 200 Jahren so gab. Ja,
Katholiken.
Ist echt mega spannend. Also die Katholiken sind auch die harmlosesten darunter.
Ja, das kann
also
ich mir schon vorstellen.
So Jonestown Massacre mit dem Kool-Aid trinken und...
Oh. Das ist schon,
das sind schon
nicht
eher
zu schwache
so
die, Nerven
nicht,
auf jeden Fall. Also hier,
nichts für Leute, die danach noch...
Vielleicht solltet ihr das auch nicht in der Arbeit hören. Ich glaube, dann seid ihr verstört.
Es ist aber mega interessant, also auch, was Menschen dazu bringt, sich diesen Kulten anzuschließen und was es dazu bedarf, sich so einem Dogma hinzugeben und zu welchen Ergebnissen das dann führt. Finde ich mega spannend, auch weil es wissenschaftlich und historisch ziemlich fundiert ist. Definitiv ein Tipp.
Aber zuerst natürlich alle Folgen vom Code Culture Podcast hören.
Unbedingt.
Bevor ihr damit anfangt.
Und wir sind auch in keinen Sekten, glaube ich. Bist du in einer Sekte?
Ich bin... Nee, ich kann... ich wollte sagen, kein Insekt, aber das ergibt keinen Sinn.
Ist K-Pop schon eine Sekte? Nee, oder?
Nein, noch nicht.
Noch nicht.
Ich mach's zu einer.
Sehr gut.
Ja. Kommen wir zu meinem No-Code der Woche und zwar zu meiner Abschlusspräsentation. Die lief nämlich ziemlich gut, weil ich ein mega nices Template tatsächlich hatte. Und zwar von slidesgo.com, glaube ich, ist es. Und da gibt es richtig, also so, wie ihr so professionelle Präsentationen euch richtig vorstellt. Also das ist alles kostenlos. Solange ihr die credited in der letzten Slide, ist das alles kostenlos. Könnt ihr auch professionell benutzen. Und es sieht wirklich gut aus. Slides mit S.
Mit S.
Genau, er schreibt es gerade in die Shownotes.
Würdest du sagen, weil du dieses Template verwendet hast, hast du eine 1 bekommen?
Das nicht. Also ich hätte auch mit keinem Template, glaube ich, eine 1 bekommen, weil natürlich...
so gut bist,
dass... Nee, weil der Effort natürlich dann trotzdem zählt und man auch mit einer nicht so hübschen PowerPoint trotzdem gut punkten kann.
Es sah aber echt sehr gut aus.
Ja,
also vor allem, weil es auch... grafisch sinnvoll war, genau auf der richtigen Ebene. Also Inhalte waren jetzt nicht irgendwie durch Grafiken downgewertet, sondern eher das Gegenteil.
Genau, es war einfach nur visuell sehr auch ansprechend und auch leicht fürs Auge. Da sind noch diese Stories bei SlidesGo, glaube ich, dabei und da kann man tatsächlich einfach, die haben ganz viele so Illustrationen von bestimmten Situationen, die man einfach durchsuchen kann und die sehen einfach mega gut aus und passen dann halt auch ins Team und so. Das ist sehr, sehr, sehr nice gemacht. Also wirklich eine Riesenempfehlung, auch für große Präsentationen, für Geschäftsmeetings oder so.
Oder auch generell für so Pitch-Decks, also wenn man Menschen überzeugen möchte, da ist das Äußere wirklich wichtig. Und das kann man nicht stark genug bewerten, wie wichtig das eigentlich ist.
Und man kann auch einfach mal aufs Corporate Design scheißen und einfach mal was Geiles machen.
So wie du das gemacht hast bei deiner Abschlusspräsentation.
Ja, richtig. Weil man muss auch nicht immer irgendwie 8 Minuten lang seine Firma da pitchen. Vor allem in der Abschlusspräsentation, also für alle Azubis, die vielleicht zuhören. Stellt einfach ganz kurz und knapp euren Betrieb vor. Die wollen nicht hören, in was für einem Betrieb ihr seid. Das ist denen klar, dass ihr in einem Betrieb seid. Was die interessiert ist, was ihr gemacht habt. Egal. Das ist auf jeden Fall mein No-Code der Woche.
Das gilt übrigens nicht nur für Azubis, sondern für jede Präsentation. Als ich ertrage wirklich sehr, sehr, sehr viele Präsentationen in meinem Leben als CTO und da nervt es unglaublich.
Wenn man die ganze Hintergrundgeschichte seines Betriebs vorstellt.
Komplette Kriegsgeschichte, was denn irgendwie in den
1984, da haben wir...
kam der Hugo dazu und dann war der andere wieder weg und dann dies und jenes. Ich will wissen, welche Lösungen ihr habt für das Problem, das hier gerade diskutiert wird und nicht, wie das Dach eurer Firma aussieht. Das interessiert kein Mensch.
Richtig.
Also
geht
große Petition an alle.
Ja, geht Inhalte. Einfach aufs Thema ein und ja, genau. Jeder will Inhalt sehen und niemand will leere Worthülsen. So Business Talk ist auch mega kacke und spart euch einfach mal die Buzzwords. Es ist einfach nervig. So.
Ja,
der Rant der Woche auch vorbei.
Ja, und auch die Buzzwords und vor allem die Abkürzungen. Niemand, wirklich niemand hat Bock auf 3-Letter-Akronyme, die kein Schwein versteht und wo sich keiner traut, den Arm zu heben, weil er nicht versteht, was der Vogel da vorne überhaupt redet.
Also wir machen das mit TLS und TCP über UDP und die HTTP Abteilung. Und wow.
Fachbegriff.
POP.
Bingo.
Redet
einfach. MAP. Die Welt ist schon kompliziert genug. Es gibt keinen Blumenstrauß, wenn man sie komplizierter macht.
Ja, ihr könnt mal alle Abkürzungen ausgeschrieben uns auf Twitter schicken, die ich gerade erwähnt habe. Und dann, werdet ihr in der nächsten Folge erwähnt.
Wir haben nur 2 Follower auf Twitter, Code Culture Pod. Ich denke, das sollte mal mehr werden.
Ja.
Also,
wir haben tatsächlich auch einen sehr niceen Edit von Freiburg
gepostet. Das hast du echt gut gemacht. Also es passt auch super gut zur Musik. Also wer mal sehen möchte, wie Freiburg aussieht
oder
wer
mal sehen möchte,
wie wir aussehen, ich glaube, es ist auch ein Foto von uns drauf, der kann mal auf Code Culture Pod bei Twitter vorbeischauen.
Genau, habe ich geschnitten. Ist ein kleiner Edit.
Ja, von einem schönen Freiburg. Wir haben natürlich auch noch andere Dinge in Freiburg getan.
Also mainly ist der Markt vor dem, was war es, Münster?
Nee. Freiburg und Münster, doch.
Ja, genau. Münster, der Markt davor und dann halt im Münster haben wir ein bisschen gefilmt. Also ganz Freiburg ist da jetzt nicht drauf.
Ja.
Es ist auch mega kurz, deswegen.
Das vegane Eis, das wir gegessen haben, nicht.
Ja, nee, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wir gehen jetzt einfach zur Verabschiedung. Nicht
auf veganes Eis. Assistenz der Geschäftsführung ist durch. Also da sind jetzt alle Bewerbungen eingegangen. Vielen, vielen Dankeschön. Suchen wir uns ein schönes aus.
Und denkst du, jemand hat den Podcast gehört und ist deswegen...
Bewerbungsgespräche stehen noch aus. Das ist natürlich die erste Frage, die ich stelle.
Haben Sie unseren Podcast gehört? Ja,
genau. Und was haben wir in Folge 3 an Minuten 22 gesagt?
Um welches Thema ging es in Folge 4? Das wäre so geil.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Ich glaube, ich nehme das in meine Standardfragen.
Ja, ich glaube auch. Aber nicht nur von der Geschäftsführung, von jedem Mitarbeiter ab sofort.
Auch neue Putzkräfte.
Ja,
neue.
Genau. Haben Sie unseren Podcast schon gehört? Nee, dann können Sie in einer Woche wiederkommen.
aber wir nehmen ab jetzt Bewerbungen für Azubis 2021 an.
Richtig.
Also wer sich rechtzeitig sicher sein möchte, eine gute Firma als Ausbildungsplatz zu haben.
Das kann ich übrigens bestätigen.
Kann sich jetzt für 2021 bewerben. Haben sich auch schon welche beworben?
Echt? Für 21?
Ja, tatsächlich haben wir jetzt nächsten Wochen die ersten Gespräche. Also seid früh dran, das kann man
nicht. Darf ich da dabei sein?
Vielleicht tatsächlich.
Echt?
Ja. Würde ich dir mal gönnen.
Geil, das wäre geil. Und dann frage ich dir so, hä? Wie macht man Bitshifting?
Ja, was ist das Decorator-Pattern?
Erklär mir mal bitte das auf Serverpad. Das wäre so geil. Was? Du hast keine 3 Jahre Praxiserfahrung? Hau ab.
3 Jahre, 15 Jahre Praxiserfahrung.
15 Jahre. Also du musst jetzt schon Senior Developer sein, damit du hier Azubi sein kannst.
Ja, definitiv.
Ja. Gibt uns auf Twitter und per E-Mail bitte Feedback zu der Folge oder zu allen Folgen.
Ja, oder als Kommentar. 5 Sterne auf iTunes sind auch immer nice.
Ja.
Und ich glaube, jetzt sind wir wieder wöchentlich am Start. Sollen wir machen?
Ja, denke ich schon. Falls mal eine Woche ausfällt, künden wir das auf jeden Fall auf Twitter an.
Ja.
Außer es ist sehr kurzfristig.
Also wir haben wieder spontane Hochzeit oder so.
Genau, genau. Tut uns auch immer noch mal leid, dass wir eine Woche weg waren. Aber dafür ist die Folge, glaube ich, sehr gut geworden.
Findest du vielleicht? Vielleicht hat sich so ein
bisschen... Ja, vielleicht hat sich einfach so...
eine Energie angestaut.
Ja, genau.
Mal wieder
und jetzt, es war schon eine sehr, also ich muss sagen, die Folge hat mir echt gefallen.
Ja, wir machen das auch, weil es uns Spaß macht. Das ist ja nicht so.
Tatsächlich,
dass wir,
ja. Manchmal macht es mir keinen Spaß, wenn wir über Frontend reden oder Wirtschaftsinformatiker oder Systemintegratoren.
Haben wir heute schon über die beiden gedisst?
Nee, noch nicht.
Okay, also Wirtschaftsinformatiker und Systemintegratoren.
Ihr Kabelaffen.
Ich glaube, es ist gut. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. Ihr wurdet gemustert, vielleicht? War das, ne? Gemustert? Ja, okay.